Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hey, hallo, guten Tag.
Ponsi und Rebecca aus der SWR 3 Morning Show hier.
6.43 Uhr, hier ist die SWR 3 Morning Show und hättet ihr das, was Schüler in SWR 3 Land lernen müssen, noch drauf, ist die Frage.
In Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland startet heute wieder die Schule.
Wir spielen deshalb so ein kleines Schulwissen-Quiz heute Morgen, haben wir uns gedacht. Was ist bei euch so hängen geblieben? Es geht nicht um null Elche. Nein, es geht nicht um ein Elch. Es geht um zwei Elche.
Und mit uns spielt jetzt Magda aus der Nähe von Erding, gerade auf dem Weg zurück von Holland aus dem Urlaub. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Die erste Frage hast du eben schon gehört. Du denkst, du kennst die Antwort. Wir stellen sie nochmal. Wie lange bleibt eine Mahlzeit durchschnittlich im Magen? Maximal eine Stunde, 3 bis 5 Stunden oder 7 bis 9 Stunden?
3 bis 5 Stunden.
Und das ist richtig. Damit hast du den ersten Elch schon mal sicher. Die Frage ist, Biologie, ist das jetzt eine gute Fachrichtung für dich? Also wird das jetzt leicht, zweite Frage?
Oh, geht so. Schauen wir mal.
Hast du eigentlich getippt oder wusstest du es?
Mein Mann und ich haben überlegt und sind beide gleich zum Ergebnis gekommen.
Sehr gut. Intelligenz zieht sich an, augenscheinlich. So.
Dann stellen wir die zweite Frage. Was verstehen wir unter dem Begriff Schwesterchromatid? Es ist ein Chromosom, es ist die Hälfte eines Chromosoms oder es ist ein einzelner Genabschnitt auf einem Chromosom?
Oh.
Ja. Ja.
Sagst du nochmal, wie hieß das bitte?
Schwesterchromatid.
Schwesterchromatid.
Oh. Also ein komplettes Chromosom, die Hälfte eines Chromosoms oder nur ein einzelner Genabschnitt?
Wir entscheiden C, wissen es aber nicht wirklich.
Was war es jetzt? Also Chromosom, die Hälfte eines Chromosoms oder Genabschnitt?
Genabschnitt.
Der Genabschnitt.
Und das ist falsch. Damit gewinnt ihr eine Elch. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, super. Einer ist doch toll. Ja. Also jetzt haben wir einen. Das ist super.
Bei uns gibt es nur Gewinner. Das ist doch schön, oder? Sowas braucht man zum Schulstart.
Ja, die Kinder schreien auch da hinten. Genau, super.
Es wäre die Hälfte eines Chromosoms gewesen, ne?
Ja, genau. Die Hälfte eines Chromosoms.
Ja.
Frag bitte nicht nach, warum.
Ja. Hey, komm gut an.
Ja, machen wir. Dankeschön.
Danke fürs Mitmachen. Liebe Grüße ins Auto.
Ja, danke. Tschüss.
7:11 Uhr hier ist die SWR 3 Morning Show. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Immer noch ein großes Thema, der Messerangriff von Solingen. Und das Gefühl nach diesem Messerangriff ist sehr schwer fassbar, vor allem auch für die Menschen in der Stadt.
Das hat mich geschockt. Ich kann auch noch nicht damit umgehen.
Sehr, sehr traurig. Also, da fehlen am echte Worte, ist unfassbar.
Betroffen, sehr betroffen. Und wir sind geblieben, um unsere Solidarität zu zeigen zu der Bevölkerung, zu der Stadt Solingen.
Bei dem Attentat sind am Wochenende 3 Menschen ums Leben gekommen und 8 teilweise schwer verletzt worden. Nachdem die Terrorgruppe Islamischer Staat den Anschlag für sich reklamiert hat, hat sich der Attentäter am Samstag der Polizei gestellt und sitzt jetzt in U-Haft.
Ein Gefühl von, wie soll es jetzt weitergehen, macht sich breit. Und wir gehen auf Antwortsuche zusammen mit Sozialpsychologe Ulrich Wagner. Was macht diese Tat mit der Gesellschaft? Es ist so ein Gefühl von Kontrollverlust. Wie gehen wir denn damit um?
Dieser Kontrollverlust kommt ja zustande, weil man den Eindruck hat, tatsächlich keinen Einfluss darauf zu haben, wann die Dinge geschehen, wann es zu einer solchen Attacke kommt. Und eine Möglichkeit, mit den daraus resultierenden Ängsten umzugehen, ist tatsächlich, sich zu überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gleich wieder passiert und dass gerade ich oder mir Opfer einer solchen Attacke werden. Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu Schaden zu kommen, ist zigfach höher. Das ist eine erste Möglichkeit, mit solchen Befürchtungen umzugehen, eben sich vor Augen zu halten. Wir reden gerade über schlimme, aber extrem seltene Ereignisse.
Viele machen sich ja aber Sorgen oder haben einfach genug von allem. Wie schauen Sie denn auf die Lösungsansätze, Lösungsversuche, die aus der Politik kommen?
Wir brauchen plausible Gegenstrategien gegen solche Formen von Attacken. Wir hören dann jetzt gerade in der politischen Diskussion solche Dinge wie keine Asylbewerber mehr ins Land lassen. Da merken wir natürlich alle, das sind Vorschläge, die aus dem Nichts gegriffen sind und auch zum Nichts führen. Ich schlage vor, an dieser Stelle die Wissenschaft ein wenig stärker mit einzubeziehen und die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich die Dinge, die Menschen mit den Attentätern von Solingen zu solchen Attentätern machen? Dahinter steht ja auch eine Geschichte.
Sie sagen also, noch mehr bei den Menschen ansetzen, die zu uns kommen. Wie könnte da ein konkreter Lösungsansatz aussehen?
Da wissen wir aus der Wissenschaft, sind immer zwei Komponenten. Das ist das eine, die Täter erleben für sich ein großes Gefühl der Unsicherheit, des Nichtankommens, der Zukunftslosigkeit. Und auf der anderen Seite werden politische Ideologien oder religiöse Ideologien zur Verfügung gestellt, bei denen die Täter den Eindruck haben, das hilft ihnen. Und das können islamistische Ideologien sein, das können aber auch rechtsradikale Ideologien sein. Und das bedeutet, Politik muss an diesen beiden Dingen ansetzen. Sie muss versuchen, die Zahl der Menschen, die so hoffnungslos leben, so dass sie empfänglich werden für solche Ideologien, zu reduzieren, also entsprechende Angebote machen und auf der anderen Seite aber auch diesen Organisationen, diesen Gruppen, die solcher Ideologien zur Verfügung stellen, denen erheblich auf die Füße treten, damit sie nicht mehr so wirksam sein können.
Sagt Sozialpsychologe Ulrich Wagner in der SWR 3 Morning Show. 7 Uhr und 14 Minuten haben wir es. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
7.41 Uhr ist die SWR 3 Morning Show. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Kleiner Tipp, schon in der ersten Schulwoche vor dem Spiegel den reumütigen Blick üben für den Satz, Hausaufgaben, vergessen, sorry, wird man eventuell brauchen, ne?
Wir testen jetzt zur Feier des Schulstarttages im Saarland, in Hessen und in Rheinland-Pfalz euer noch vorhandenes Schulwissen. Ein kurzes Quiz, jetzt mit echten Prüfungsfragen aus dem Fach Geschichte.
Wir dachten, wir nehmen was fluffig, locker, leichtes am Morgen. Zwei Fragen, im besten Fall gibt's für jede einen Elch frei Haus. Mit uns spielt Stefan aus Mainz, gerade auf dem Weg nach Frankfurt. Hallo Stefan.
Hi.
Hi, schönen guten Morgen.
So, Geschichte, was ist denn da noch hängen geblieben? Klappt
ja,
das?
Ja, es war schon eins meiner liebsten Fächer in der Schule, aber nach 30 Jahren hat man ein bisschen was vergessen. Ich hoffe, es bleibt noch genug da.
Aber die erste hast du ja schon mal, also ich würde noch mal vortragen. In welchem Land war der Ursprung der Industrialisierung? Du sagst, es war nicht Italien, nicht Deutschland, nicht Frankreich, sondern...
In England.
Und das ist schon mal vollkommen richtig. Damit hast du einen SWR3-Elch schon mal sicher.
Yes!
Ja.
Aber wir wollen natürlich um einen zweiten Elch spielen und haben noch eine weitere Frage für dich.
Stefan, wie hieß die erste industrielle Spinnmaschine, die 1764 erfunden wurde? War es Spinning Jerry, Spinning Barry, Spinning Jenny oder Spinning Lenny?
Oha, jetzt wird's schwierig. Lenny Kilmister war damals noch nicht am Start. Also rat, ich muss mal raten an der Stelle und
gibt nur einen Frauennamen.
Nehme Spinning Jenny.
Und das ist vollkommen richtig!
Yeah.
Zwei Elche. Du bist gerade aus dem Urlaub zurück, ne? Also das ist doch ein Montag, der ist doch okay.
Absolut. Mit der Erholung kann man noch was leisten um die Zeit.
Ja. Nur noch heute.
Ja, aber morgen geht's abwärts.
Nein, ich denke noch ein bisschen ans Meer, auch wenn ich jetzt gleich am Stau hier in Frankfurt stehe und freue mich total, dass es so stark in die Woche geht. Danke euch.
Liebe Grüße.
Mach's gut, Stefan.
Dankeschön, da.
SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Fisch.
Aha, und was hat er dann?
Er schraubt immer an allem herum.
Wie, baggert er andere Fischmädel an, oder wie?
Nein, egal was er zwischen die Flossen bekommt, er muss dran rumbasteln.
Hat er denn das etwa auch schon bei Fleischknepp gemacht?
Nee, nur bei technischen Dingen. Hier meine elektrische Zahnbürste zum Beispiel. Schauen Sie mal, was er damit gemacht hat.
Oh, die rennt aber. Damit kennen sich aber ordentlich die Fresspoliere.
Ja, aber nicht so fest.
Die Zahnbürste läuft jetzt mit 10-facher Geschwindigkeit. Die ist unbenutzbar.
Ja, du Bastelfisch, mach mal laut. Mach mal leise. Schon eigenartig.
Was hat er denn sonst noch so gemacht?
Alles Mögliche. Die Aquariumpumpe hat er aufgemotzt. Unser Staubsauger ist so stark, dass man damit den Parkettboden einsaugen kann. Und sogar mein Auto fährt jetzt viel schneller als vorher.
Ja, dann ist der Fall klar. Das hier ist ein Tunefisch.
Ah.
Ein Tunefisch. Halt ich's aus.
Sie müssen ihm beibringen, dass es auch Sachen gibt, die so in Ordnung sind, wie sie sind. Dann, wo man nichts mehr tunen muss.
Und an welchem Beispiel soll ich ihm das erklären?
Da, hier, an unserer Rechnung. Die ist schon so der Hammer.
Bald wieder.
Was hat er dann?
Ach komm, lass uns die Treppe nehmen. Das ist auch so ein Satz, den wir hier im Studio relativ selten sagen, aber Verena Schmitz aus Konstanz dafür umso öfter.
Verena ist Sportwissenschaftlerin und hat gestern bei den deutschen Treppenlaufmeisterschaften in Köln unter den Frauen ihren Titel verteidigt. Jetzt ist sie live bei uns in der Show. Hallo Verena.
Hallo Verena.
Hallo ihr beiden.
Hi.
Hi.
Sag mal, ich habe vorhin schon gemutmaßt. Wann hast du das letzte Mal einen Aufzug genommen?
Oh, ja, eher abwärts, weil sonst gibt's natürlich ein bisschen Muskelkater, wenn ich die Treppen auch immer abwärts nehme im Training.
Ach so, du nimmst nur, Training geht nur nach oben, verstehe.
In den meisten Fällen, ja.
Werden andere Muskeln angespannt. Es ist ja schon ziemlich krass. 4 Minuten und 32 Sekunden hast du für 732 Stufen gebraucht. Wie viele Stufen hast du da im Schnitt pro Schritt genommen?
Es sind genau 2. Also ich nehme 2 Stufen. Ja, das ist einfach das, was sich technisch sozusagen am meisten bewährt hat.
Ach so. Und wie ist das denn eigentlich so? Weil ich glaube, ich habe mal gelernt, wenn man so einen Stairmaster macht irgendwo im Fitnessstudio oder so, das verbrennt super viele Kalorien. Du musst ja danach einfach Todeshunger gehabt haben. Was gönnt man sich danach, wenn man das geschafft hat? Was war dein Siegeressen?
Naja, also erstmal war mir eher ein bisschen schlecht, muss ich ehrlich gestehen, als ich angekommen bin.
Von der Anstrengung.
Ja, genau. Aber dann haben wir uns lecker noch was zum Essen gegönnt natürlich und ein bisschen die Kohlenhydratspeicher auch wieder aufgefüllt und ja.
Aber das ist ja schon auch absurd, ne? Du musst ja die absolute Mega-Leistung innerhalb von kürzester Zeit abrufen. Also was ist das Härteste an diesem Sport?
Das Härteste ist natürlich die muskuläre Anstrengung, aber vor allem auch ganz arg der mentale Aspekt. Das heißt auch wirklich die Kopfsache durchzuhalten, immer wieder dran zu bleiben, auch wenn die Muskeln brennen, wenn die Lunge brennt, wenn das Treppenhaus staubig und trocken ist und dann trotzdem dabei zu bleiben.
Widrige Umstände. Und Teil deines Jobs ist auch, das finden wir interessant, Fuß- und Ganganalyse. Was ist das?
Ja, korrekt. Es geht vorwiegend eben darum, die Bewegung zu analysieren, wenn jemand geht oder läuft und entweder ja, bestehende Beschwerden in den meisten Fällen eben rauszufiltern und die Ursachen rauszufinden und dann entsprechend Maßnahmen dagegen zu entwerfen oder zusammenzustellen.
Menschen am Gang erkennen, wetten das? Bist du dabei?
Genau, ja. Wäre mal eine Option.
Wir haben auch mal ein bisschen recherchiert für dich und wir würden dir gerne eine Treppenherausforderung vorschlagen. Der Mount ja. Everest Treppenmarathon in Radebeul. Das wären 39.700 Stufen, die man in 100 Hoch- und Runtergängen aufsteigt. Das sind dann quasi die Höhenmeter des Everest so ungefähr.
Dieses Event ist mir natürlich durchaus bekannt. Ich habe es im Kopf, aber es ist wirklich eine massive Herausforderung. Und ja, meine Stärke sind, glaube ich, eher die etwas kürzeren Distanzen. Aber es gibt ja dort auch eine kürzere Distanz mit 25 Auf- und Abstiegen. Und das ist durchaus was, was ich mir auch gut mal vorstellen könnte.
Liebe Verena, wir sind sehr stolz auf dich. Alles Gute nochmal, herzlichen Glückwunsch und viel Freude beim Aufzugfahren heute, ausnahmsweise.
Vielen lieben Dank euch beiden für die Zeit, euer Interesse und das Mitfiebern.
Grüße!
Mach's gut!
Was manche Leute in ihren Koffern drin haben, lebende Spinnen. Habe ich neulich erst gehört. Ich
schwör's dir.
Ja! Und wenn man dann noch so Sicherheitskontrolleur am Flughafen ist, dann sieht man bestimmt einiges, oder?
Ja, ich stelle mir auch, wenn du in so eine Spinne reinfasst. Wir fragen direkt Ebro Aydin. Sie arbeitet bei der Sicherheitskontrolle am Frankfurter Flughafen. Da war die Tage besonders viel los. In Hessen sind gerade die Ferien rum, genauso wie in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ebro, willkommen in der Show.
Hallo.
Morgen.
Hi.
Hi.
Du, was waren denn die kuriosesten Dinge, die du einkassiert hast in diesem Jahr oder gefunden hast?
Also das Kurioseste ist halt, es gibt öfters Bargeld, was die Leute mitnehmen, was nicht angemeldet ist.
Okay, wie viel?
Ja gut, es sind ja immer über 10.000 in dem Fall.
Okay.
Da fragt man sich ja, was die mit dem Geld machen wollen.
Ja, das stimmt. Da holen wir halt, wie gesagt, die Bundespolizei hinzu, die ziehen dann den Zoll hinzu und der Zoll kümmert sich dann um alles Weitere.
Du hast ja sicher immer auch mal was Pikantes, was du da in den Taschen entdeckst. Ich frage ja immer nach, wenn ich durchlaufe und die Kollegen sagen, ja, Sextoys gibt's quasi ständig. Ist das unangenehm?
Ja, also unangenehm ist es schon. Generell, die Kollegen, die haben auch immer Handschuhe an.
Mhm. Ja.
Kommt schon mal nicht direkt in Berührung damit. Und ich für meinen Fall, sobald ich irgendwas sehe, was Intimeres ist, dann lasse ich das auch in der Tasche drin. Ich gucke mir das dann in der Tasche drin an. Also ich hebe das jetzt nicht hoch und präsentiere
das. Das wäre so lustig. Hallo, wie wär das? Toy denn hier?
Und wenn du die ganze Zeit ja dann mit Menschen zu tun hast und Menschen kontrollierst, hast du dann schon so eine Art Blick entwickelt für Menschen? Würdest du sagen, dass du eine bessere Menschenkenntnis hast mittlerweile?
Ja, also man sieht ja auch, wie die Menschen sich schon vorne verhalten, wenn sie ihre Koffer auflegen, ob sie eher entspannt sind, ob sie eher gereizt sind, ob sie hektisch sind. Und ich glaube, auch nach einer Zeit kriegt man ein Gespür dafür, wie man mit welchem Passagier umzugehen hat.
Hast du so einen Zen-Moment oder wie bleibst du immer ruhig den ganzen Tag? Hast du irgendwie so einen Kniff oder wie kriegst du es hin, dass du dann trotzdem selbst immer gelassen bleibst?
Ich denke mir halt immer, ich sehe diese Passagiere nur einmal. Wenn er jetzt doof war oder aggressiv war, dann war es das so, der ist jetzt weg. Der Nächste ist dann wieder sympathisch und bringt mich zum Lachen.
Das ist eine Einstellung.
Das ist eine Top-Einstellung.
Wie bist du selbst als Passagierin?
Also ich gehe mal locker rein, ich rede dann auch immer kurz, weil ich freue mich auch immer, wenn jemand vor mir ist, der ein bisschen locker drauf ist, der mal einfach einen kurzen Smalltalk hält, vielleicht auch mal einen lockeren Spruch rauslässt. Und das lockert, finde ich, einen generell auf.
Hey Ebru, wir sagen Dankeschön, dass du das machst und uns alle aushältst und dabei auch noch so entspannt bleibst. Liebe Grüße.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Grüße zurück.
07221 2011, das ist die Nummer zu uns ins Studio. So, jetzt haut doch mal raus, was habt ihr alles an der Sicherheitskontrolle schon erlebt? Wir wissen, es gibt tausende Geschichten. Sagt sie uns, 07221 2011. Geschichten von der Sicherheitskontrolle. Wir sammeln hier in der SWR 3 Morning Show. 07221 2011.
Fabian hat geschrieben, eine Geschichte vom Schalter nebenan. Mutter und Tochter kommen zur Kontrolle und die Mutter macht sich erstmal lustig über die Tochter, weil der Metalldetektor bei ihr piept. Bei der Mutter kam dann aber die Bundespolizei vorbei, weil die im Rucksack noch ein 30 cm Küchenmesser hatte. Das war wohl noch vom letzten Grillausflug übrig und alle drumherum fanden es sehr lustig.
Kann man sich gut vorstellen. 07221211, Daniel aus Bendorf, was war denn in deiner Tasche?
Ich hatte eine Kletterausrüstung dabei und da war eine lange Säge mit drin. Und das war ja dann das Oberklopfermäßig. Ja, was ich dann damit vorhätte? Ja, ich hätte gesagt, ich würde bei euch ein paar Palmen schneiden. Und die konnten es gar nicht glauben. Wir haben dann tatsächlich meinen Freund, der da ein Hotel besitzt, angerufen und gefragt, ob er dann wirklich der Mensch wäre, der dann zu ihnen käme und. Und dann war es näher so toll, dass mir eine Polizeieskorte den auch dahin gefahren hat. Also,
aber sag mal, Daniel, ganz im Ernst, warum hast du denn eine Säge dabei? Kann man die nicht vor Ort kaufen?
Ja, ich sag mal, so eine scharfe Baumsäge, die wir am Gürtel tragen als Baumpfleger, das ist schon was Spezielles, ja. Und passt da halt in die Kletterausrüstung, die wiegt ja auch nicht viel, die passt noch gut dazu, ne? Aber das war schon eine amüsante Episode.
Aber ich finde es sensationell. Ich finde, es sagt was über dich aus, was du so für ein Typ bist, wenn du in den Urlaub auch noch Arbeitsgeräte mitnimmst.
Ja, schon, oder?
Ach, man kann doch immer das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und auch vor allen Dingen die Reisekosten senken.
So, das ist smart. Danke dir für deinen Anruf, liebe Grüße.
Ja, tschüss.
SWR 3.
7:50, hier ist die SWR 3 Morning Show und wir sammeln Geschichten von der Sicherheitskontrolle am Flughafen. 07221 2011.
Paul, wie ist es bei dir?
Ich komme mit einem Kollegen mit 50 Kilo Rattengift, natürlich alles legal, zur Waffenkontrolle. Der Kontrolleur macht den Koffer auf, guckt nicht schlecht, 50 kleine Päckchen weiß-gelbes Pulver.
Oh, oh.
Und konnten wir alles natürlich belegen, alles gut. Und dann eigentlich die Geschichte auf dem Rückflug. Wir hatten 50 Kilo Freigepäck. Exakt der gleiche Kontrolleur. Die Koffer sind schwer. Und wir hatten 50 Kilo Kokosnüsse drin. Er machte den Koffer auf, guckte noch völlig entsetzt, hat nur den Kopf geschüttelt. Okay, gehen Sie weiter. Und das war, glaube ich, eine ganz coole Geschichte.
Du hast interessantes Reisegepäck, kann man festhalten.
Ja, ja.
Aber bist du, warum das Rattengift nochmal?
Wir waren in den Malediven unterwegs, haben da eine Insel rattenfrei gemacht.
Was machst du beruflich?
Tierarzt. Und ja. Der Kollege war auch Tierarzt.
Ach so, das war so richtig beruflich auch noch.
Das ist ein Business-Trip. Ihr fliegt auf die Malediven und kriegt eine Insel rattenfrei. Das ist ja wow.
Ja, aber die hatten vorher schon den Fehler gemacht. Die haben das selbst gemacht. Das war ganz furchtbar. Die haben eine einzige Ratte erlegt. Und ich bin die ganze Zeit tauchen gegangen. Also es war ein cooler Urlaub.
Ah! Okay, immer wieder eine Wendung hier an der Stelle bei dir, Paul.
Alles klar.
Liebe Grüße zu dir.
Liebe Grüße, mach's gut.
Ciao.
SWR 3.
Die SWR3-Morningshow, 9.47 Uhr.
Für viele Kids in Rheinland-Pfalz und Hessen geht's diese Woche zum ersten Mal in die Schule. In Baden-Württemberg haben sie noch ein bisschen Zeit. Und da sind nicht nur die Kids nervös, sondern oft ja auch die Eltern.
Ja, die stellen sich ab jetzt so Fragen wie: Wie kommt mein Kind eigentlich am sichersten zur Schule? Kann ich es alleine zu Fuß gehen lassen? Klappt die Busfahrt vielleicht auch alleine?
Am besten den Schulweg vorher üben, sagen Experten. Saskia Wöhler aus dem SWR 3 Morningshow-Team hat sich angeschaut, welche Möglichkeiten es dafür gibt.
Den sichersten Schulweg online finden.
Auf schulwege.de können Eltern den Startpunkt und das Ziel für ihr Kind eingeben. Und dann zeigt das Tool den sichersten Weg für diese Strecke an. Dabei greift es auf Daten von der Polizei zurück zu Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkten. Aber Eltern können auch selbst auf der Plattform gefährliche Stellen eintragen.
Sicherheit lernen mit Spiele-Apps.
Zum Beispiel mit der App Molly und Wally von der Unfallkasse Hessen. Da gibt es verschiedene Spiele im Comic-Stil und die Kinder lernen mit Molly, einem Mädchen, und Wally, einem Nilpferd, wie man sich richtig auf der Straße verhält. Oder auf der Website schulwegtrainer.de von der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg. Da gibt es zum Beispiel einen Outfit-Generator. Da können Kids einen Avatar anziehen und das Spiel sagt ihnen dann, welche Kleidung auf der Straße am besten gesehen wird.
Zusammen Busfahren üben.
Das geht zum Beispiel im Verkehrsverbund Stuttgart mit dem sogenannten Eltern-Kind-Ticket. Damit können Eltern mit ihren Kids einmal kostenlos die Fahrt mit dem Bus zur Schule und zurück üben. Das gibt's für alle Schüler, die jetzt in die 5. Klasse kommen. Entweder direkt an der Grundschule oder am Service-Schalter vom VSS. Und dann gibt's noch die Alternative ohne echten Bus. Manche Schulen organisieren sogenannte Laufbusse. Das heißt, die Kinder laufen in einer Gruppe zusammen mit mindestens einem Erwachsenen zur Schule und sammeln unterwegs immer mehr Kinder ein. Und das Ganze läuft so lange, bis sich alle auf dem Schulweg sicher fühlen.
SWR 3. SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR